Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Im Präsidentschaftswahlkampf wird es langsam spannend in den USA. Am 3. Februar finden hier die ersten Vorwahlen statt, und zwar in Iowa. Das ist ein stark landwirtschaftlich geprägter Bundesstaat im mittleren Westen, an dem der Trade War Donald Trumps mit China zum Beispiel nicht spurlos vorübergegangen ist. Ob die Farmer daraus auch politische Konsequenzen ziehen, das ist eine spannende Frage, mit der wir uns in dieser Weltzeit heute beschäftigen werden. Die andere ist aber, warum die Caucuses, so heißen die Vorwahlen in Iowa, vor allem für die Demokraten als so wichtig erachtet werden. Schließlich leben in Iowa nur 3 Millionen Menschen, aber ihre Stimme hat überproportional viel Gewicht. Warum das so ist und wie der Wahlkampf in Iowa insgesamt so läuft, das hat sich Julia Kastein angeschaut.
I want you all to give a big round of applause for the next Democratic nominee of our party and the next President of the United States, Pete Buttigieg.
Mitte Januar in Des Moines. Pete Buttigieg macht Wahlkampf. Der ehemalige Bürgermeister aus Indiana ist seit Monaten quasi Dauergast in Iowa, genau wie fast alle seiner Mitbewerber um die Nominierung zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Wer die bekommen will, kommt an Iowa nicht vorbei. Knapp 700 Menschen, vom Kleinkind bis zum Rentner, haben sich an diesem Winterabend im Landesmuseum von Iowas Hauptstadt versammelt. Schon eine Stunde vor Einlass stehen einige Dutzend Leute Schlange vor den Türen des 70er-Jahre-Betonpalastes, trotz Schneesturm und Eiseskälte.
Oh, you know, we live in Iowa.
Ach, wir leben in Iowa. So ist das eben hier. Das gehört dazu. So ist das immer vor den Vorwahlen.
It's okay.
Cindy zieht ihre rote Winterjacke noch ein bisschen fester um sich. Die 58-Jährige ist Gerichtsvollzieherin. Und vor ein paar Jahren noch wäre es für sie undenkbar gewesen, mal bei einer Vorwahl für einen Demokraten anzustehen.
I've always been a Republican.
Ich bin eigentlich Republikanerin, schon immer. Aber mein Weltbild passt überhaupt nicht zu dem der jetzigen Regierung. Also habe ich ein bisschen recherchiert, auch über Bürgermeister Pete. Und ich finde ihn richtig gut. Ich glaube, er hat das Zeug, Trump zu schlagen.
Die Kandidatur von Pete Buttigieg ist ein gutes Beispiel für den fast mythischen Status, den Iowa im Vorwahlkampf genießt. Als der damals 37-Jährige seine Ambitionen im Frühjahr vergangenen Jahres erklärte, kannte ihn kaum jemand oder konnte seinen Namen aussprechen. Inzwischen liegt Buttigieg, der im Wahlkampf viel über seine Soldatenerfahrung in Afghanistan und im Irak spricht, in Umfragen unter den Top 4, neben Ex-Vizepräsident Joe Biden und den beiden Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Im Prairie Lights Bookshop, einem Buchladen in der liberalen Unistadt Iowa City, sitzt Gordon Fischer in einer der gemütlichen Fensternischen und erklärt, wie alles anfing. Bis Ende der 60er Jahre wurden die Präsidentschaftskandidaten von Parteifunktionären in Hinterzimmern ausgesucht, erklärt der ehemalige Chef der Demokraten in Iowa. Das änderte sich erst in den 70er Jahren, als die Wähler mitbestimmen durften und ein landesweit unbekannter Erdnussfarmer aus Georgia witterte seine Chance.
Jimmy Carter started traveling around Iowa and he would literally
Jimmy Carter fing an, in Iowa herumzufahren, und er übernachtete buchstäblich bei seinen Anhängern, weil seine Wahlkampagne kaum Geld hatte. Er hatte entschieden, den Iowa Caucus als Sprungbrett für die nationale Bühne zu nutzen, und es funktionierte. Und seit 1976 und Jimmy Carter sind die Vorwahlen hier so hart umkämpft und immer wichtiger geworden.
Auch Barack Obama gewann erst die Vorwahl in Iowa und dann die Präsidentschaftswahl. Und seit Jahrzehnten gilt für Demokraten wie Republikaner: Kein Kandidat, der beim sogenannten Caucus nicht mindestens unter die ersten 3 kam, wurde von seiner Partei letztlich nominiert. Diesmal ist das Feld der Demokraten mit über 10 Bewerbern so groß wie nie. Und 2 davon sind in Iowa schon aus vorigen Wahlkämpfen bekannte Gesichter. Joe Biden, der 2008 antrat und beim Iowa Caucus nicht mal 1% Unterstützung bekam, und Bernie Sanders, der 2016 nur ganz knapp gegen Hillary Clinton unterlag, erst in Iowa und letztlich dann auch beim Nominierungsparteitag. Damit es diesmal klappt, hat Sanders, genau wie die meisten seiner Konkurrenten, ein gewaltiges Heer aus tausenden ehrenamtlichen Helfern in den Wahlkampf geschickt.
I've been doing a lot of canvassing.
Yeah, well, I've worked with Janelle and then also Isabel.
Well, then maybe I will give you something in Janelle's turf.
Okay, cool.
Eine Handvoll Sanders-Anhänger ist an diesem kalten Montagmorgen ins Wahlkampfbüro des Senators am Stadtrand von Iowa City gekommen. Ein lebensgroßer Bernie-Pappkamerad lehnt an einer Wand. An den Wänden hängen handgemalte Poster mit Bernie-Zitaten und Wahlversprechen. Isabel Henderson kann sie auswendig.
Er will eine staatliche Krankenversicherung für alle. Er will Studenten ihre Schulden erlassen und Studiengebühren abschaffen. Und sein Klimaplan ist laut Klimaaktivisten der beste.
Isabel, das Gesicht halb versteckt unter mintfarbener Mütze und dickem Schal, ist Studentin am renommierten Iowa's Writers Workshop, den auch Literaten wie Raymond Carver, Ann Pratchett und T.C. Boyle absolviert haben. Die 27-Jährige gehört zu den vielen jungen Leuten, die sich für Sanders begeistern. Denn obwohl der legendär bärbeißige Senator mit seinen 77 der älteste Bewerber ist, liegt er in Umfragen bei Jungwählern immer vorn.
This is the first time.
Das ist das erste Mal, dass ich mich so stark ehrenamtlich für einen Kandidaten engagiere. Es fühlt sich diesmal so dringend an, so nötig. Ich bin mindestens einmal die Woche für ihn unterwegs, rede mit Leuten, versuche aktiv alles dafür zu tun, dass er diesmal gewählt wird.
Isabel will heute ein paar Stunden lang Canvassing machen, also Haustürwahlkampf. Im Sanders-Büro bekommt sie eine Adressliste, die sie nun abklappern will. Auch John McClure schaut an diesem Tag im Wahlkampfbüro vorbei. Der 67-Jährige hat wohl die mit Abstand weiteste Anreise hinter sich. Von der Olympic-Halbinsel am Pazifik ist der pensionierte Software-Ingenieur hergefahren. Über 3000 Kilometer in 3 Tagen.
I drove 2 other Bernie supporters down with me. It's called a Bernie journey.
Ich habe noch 2 Bernie-Unterstützer dabei. Das nennt sich eine Bernie journey. Und wir haben im Internet $2000 dafür gesammelt. Die Energie ist greifbar.
Energy is palpable.
Für die Kandidaten sind überzeugte Helfer wie John oder Isabel unbezahlbar. Und das liegt auch an einer weiteren Besonderheit der Vorwahl in Iowa. Denn beim Caucus, für den es im Deutschen gar keinen treffenden Begriff gibt, genügt es nicht, auf einem Stimmzettel ein Kreuzchen zu machen, sondern, um das zu erklären, muss Ex-Landesparteichef Gordon Fischer mehrfach ansetzen.
So, in Iowa, there are 2,298 precincts, approximately, about two. Let me start over.
Im Grunde, so der Anwalt schließlich, sei der Caucus eine Art Nachbarschaftstreffen, bei dem die Wähler zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zusammenkommen und für ihren Kandidaten buchstäblich aufstehen.
Essentially, it's a neighborhood meeting where everybody gets together with their neighbors and literally stands up for their favorite presidential candidate.
Klingt einfach, ist aber kompliziert, denn jeder Kandidat braucht bei diesen Treffen eine Mindestzahl von Unterstützern, 15%. Anhänger von Kandidaten, die drunter bleiben, müssen sich neu entscheiden und dann wird es spannend.
There is bargaining, cookies are thrown about, Rice Krispie Treats.
Dann wird gefeilscht, mit Keksen oder mit Reiswaffeln. Aber vor allem gibt es ernsthafte Debatten um Inhalte. Als Parteichef habe ich den Caucus ja öfter geleitet und ich war oft überrascht davon, wie gut die Leute informiert sind. Da ging es dann nicht nur darum, unterstützt du diesen oder jenen Vorschlag zum Thema Gesundheit, sondern was hältst du von Gesetzentwurf Nummer so und so viel?
Doch nicht alle sind vom Caucus so begeistert, weil er den Wählern viel Zeit abverlangt und weil er Kandidaten begünstigt, deren Anhänger besonders engagierte Überredungskünstler sind. Um das Verfahren etwas fairer und transparenter zu machen, gelten diesmal neue Regeln. Jede Caucus-Gruppe muss alle Zwischenergebnisse schriftlich festhalten und nicht nur das Endergebnis. Und außerdem gibt es zusätzliche Caucus-Orte, um es beispielsweise Minderheiten einfacher zu machen. Einer dieser Orte ist das islamische Zentrum An-Nur im Nordwesten von Des Moines. Sabria Khan betet hier. Jetzt sitzt die zarte Frau in gepunktetem schwarzen Kleid und mit den Schlangenlederstiefeln gleich nebenan im Büro der Interfaith Alliance, einer Organisation, die sich für Religionsfreiheit einsetzt. Die 42-jährige Khan ist dort Vorstandsmitglied. Ihre Moschee, erzählt sie, sei eine von dreien in Iowa, in denen jetzt zum ersten Mal ein Caucus stattfindet.
It makes for a more a safer environment where Muslims, no matter how they are dressed or no matter what.
Das macht den Caucus für Muslime sicherer und einfacher, weil sie dorthin kommen können, egal was sie anhaben und welche Sprache sie sprechen. Und weil viele sich nicht so auskennen oder zum ersten Mal dabei sind, wird jemand extra kommen und den Prozess erklären. Und es werden Übersetzer für verschiedene Sprachen da sein.
And they will have translators available for a variety of different languages.
So umkämpft der Caucus bei den Demokraten, so klar scheint die Sache bei den Republikanern. Donald Trump gewann die Präsidentschaftswahl in Iowa 2016 mit deutlicher Mehrheit. Doch wenn es nach dem Caucus gegangen wäre, wäre er gar nicht Kandidat der Republikaner geworden, sondern Senator Ted Cruz. Und obwohl die Republikanische Partei das weitgehend ignoriert, auch diesmal hat Trump Konkurrenz. Der ehemalige Senator von Massachusetts, Bill Weld, tritt gegen ihn an.
I am supporting someone who I consider to be the most impressive Longshot candidate in American history.
Ein einflussreicher Weld-Fan in Iowa ist Jim Leach. Der 77-Jährige war 30 Jahre lang Kongressabgeordneter in Washington. Inzwischen lehrt er Politik an der University of Iowa in Iowa City. Über Datteln im Speckmantel beim schicken Italiener gegenüber des Campus erklärt Leach, was er an Weld schätzt. Ein brillanter Kopf sei das, kein Philanthrop.
He's a truly brilliant humanitarian.
Leach, der aus Protest gegen die Nahostpolitik der Republikaner 2008 Obama wählte und 2016 nicht für Trump stimmen mochte, kann nicht verstehen, warum es in seiner Partei kaum Widerstand gegen den amtierenden Präsidenten gibt.
It's astonishing how self-identified Republicans are supporting.
Es ist erstaunlich, dass so viele Republikaner diesen Präsidenten unterstützen. Ich hätte gedacht, dass es mehr Konkurrenz geben wird. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Das kann sich über Nacht ändern. Aber ob das auch passiert?
Tatsächlich ist Trumps Rückhalt in seiner eigenen Partei überwältigend. In einigen Bundesstaaten wie South Carolina haben die Republikaner die Vorwahlen deshalb schon abgesagt. Auch Ryan Hurley hat sich schon entschieden. Der 19-Jährige, der trotz Minusgraden im T-Shirt unterwegs ist, ist Präsident der republikanischen Studentengruppe an der staatlichen Universität von Iowa in Ames. Und er ist großer Fan von Donald Trump.
I feel that he says it like it is.
Er sagt, was Sache ist. Er ist gegen Eliten und von denen halten wir auch nichts. Wir wollen einen Präsidenten, der zuerst an Amerika denkt.
We want a person who puts America first. That's our policy.
In Iowa, so das Klischee, muss man sich richtig anstrengen, um den Kandidaten nicht persönlich zu begegnen. Und das gilt auch in eher entlegenen Gegenden, wie dem Landkreis Palo Alto im Nordwesten des Bundesstaates. Kleine Solver lenkt seinen SUV über eine schneeverwehte Landstraße. Die Heizung bläst auf Hochtouren. Rechts und links Soja- und Maisfelder. Und immer wieder große, weiße, fensterlose Baracken, einer der unzähligen Schweineställe. Im County Palo Alto leben nur 9.000 Menschen, aber 800.000 Schweine. Linus, ein schlanker Mann mit Glatze, der mit seinen knapp 80 Jahren wirkt wie ein vitaler 60-Jähriger, war früher auch Schweinefarmer. Jetzt verkauft er Saatgut und engagiert sich in der Lokalpolitik als sogenannter County Supervisor. Außerdem sitzt er im Bezirksvorstand der Demokraten und ist bei den Präsidentschaftsbewerbern deshalb sehr gefragt.
Ich bekomme gerade jeden Tag 2 bis 3 Anrufe und sie wollen alle, dass ich sie unterstütze. Ich frage dann immer, wart ihr schon in Palo Alto? Könnt ihr kommen?
Ex-Vize Joe Biden sei schon da gewesen. Auch Amy Klobuchar, die Senatorin aus dem benachbarten Minnesota. Außerdem Pete Buttigieg. Alles gute Kandidaten, findet Linus. Aber wer davon wird das Rennen machen?
Do we know what we want to drink? Have a scotch and water, please.
Okay, do you have a preference on scotch?
Oh, I do. I'm such a big drinker.
Beim Abendessen im Dublins, einer sportheimartigen Kneipe am Ortsrand der Kreisstadt Emmitsburg, sind sich Linus demokratische Freunde unsicher.
I do like Pete Buttigieg. At this point, and then probably Biden would be my second choice, I guess, at this point.
Ruth Brown, die im Ort ein Brautmodengeschäft betreibt, findet Buttigieg und Biden gut, aber noch hat sie sich nicht entschieden. Genau wie laut Umfragen die Mehrheit der Wähler in Iowa.
At this point, I just want the one that can beat Trump. I don't care which one it is.
Ruths Mann Mike will sich auch noch nicht festlegen. Eigentlich, sagt der Farmer, sei ihm egal, wer es wird. Hauptsache, er kann Trump besiegen. Linus jedenfalls ist sich der Verantwortung bewusst.
Nobody in the United States gets the chance of making a difference.
Niemand in den USA kann so Einfluss nehmen auf die Wahl wie die Menschen in Iowa. Wir schreiben Geschichte.
We're making history.
Beim letzten Caucus machten gerade mal rund 170.000 demokratische Wähler mit in Iowa. Nur ein Viertel der Bevölkerung eines durchschnittlichen Wahlkreises in den USA.
Ganz schön viel Einfluss also für eine relativ kleine Anzahl an Menschen in den Vorwahlen, die am 3.2. in Iowa beginnen. Iowa, das schimmerte im Feature ja auch schon so ein bisschen durch, gehört zum sogenannten Corn Belt der USA, wird also gerne auch als Korn- oder Speisekammer der Vereinigten Staaten bezeichnet. Fast 90% der Fläche des Bundesstaats werden landwirtschaftlich genutzt. Von hier kommt Schweine- und Rindfleisch, es gibt jede Menge Molkereien, Mais, Kartoffeln und Soja, Bohnen werden angebaut. Wie es der Landwirtschaft geht, so könnte man zumindest meinen, hat dementsprechend großen Einfluss auf die politische Entscheidung der Wähler oder nicht. Eine weitere Frage, die ich gerne an unseren Korrespondenten Thilo Kössler weiterleiten möchte. Wie sieht das denn aus? Sind die Landwirte in der Tat eine wichtige Wählergruppe in Iowa und gibt es dazu Daten, wie sie politisch orientiert sind?
Ja, die Farmer sind natürlich insgesamt wichtig, nicht nur in Iowa, sondern im ganzen Land, aber in Iowa eben besonders. Ein paar tausend Stimmen können ausschlaggebend sein. Die absolute Zahl der Farmer ist nicht unbedingt beeindruckend, es sind noch 70.000, aber bei 3 Millionen Einwohnern ist das doch relativ viel. Und die Landwirtschaft, überhaupt die Kultur des Farmings, ist zu tief verankert in der Bevölkerung in Iowa. Viele, die mittlerweile die Höfe verlassen haben und vom Land in die Städte gezogen sind, viele erinnern sich natürlich an ihre ländlichen Wurzeln. Das gehört gewissermaßen zur DNA der Bevölkerung in Iowa. Es gibt eine hohe Identifikation mit den Farmern und mit allem, was auf dem Land passiert und welche Probleme sie haben. Iowa ist viel ländlicher als andere Bundesstaaten, nämlich doppelt so ländlich. Iowa ist viel weißer. 95% der Bevölkerung sind weiß. Man spricht auch von einem latenten Rassismus, der hier immer wieder eine Rolle spielt. Iowa ist viel konservativer als der Durchschnitt der anderen Bundesstaaten. Es ist sehr, sehr republikanisch, sehr christlich. Nicht sehr gläubig. Der Bildungsgrad ist natürlich unter Farmern nicht so wahnsinnig hoch. Das alles, sagen Politologen, ist das perfekte Trump-Land. Man spricht von ideologischen Konservativen. Donald Trump hat hier 2016 mit fast 10% gewonnen. Das war ein Erdrutschsieg für ihn. Trotzdem gilt Iowa als ein Swing State. Er hat zweimal Obama gewählt, ist dann zu Trump gewechselt. Aber die Farmer haben immer konservativ gewählt und deshalb spielen sie jetzt bei den demokratischen Vorwahlen keine Rolle. Das ist keine demokratische Klientel. Man sieht kaum Farmer bei den Wahlkampfveranstaltungen der Demokraten.
Nun war ja Trumps Amtszeit nicht unbedingt so ein Zuckerschlecken für die Landwirte. Die Einbußen durch den sogenannten Trade War, die wurden ja nicht unbedingt durch die Hilfszahlung der Regierung kompensiert. Wie sieht denn deren Lage ökonomisch aus?
Also die Lage ist so schwierig, dass man eigentlich annehmen müsste, dass die Farmer dem Donald Trump davonlaufen. Erst hat er TPP, das Handelsabkommen, gestoppt, die Verhandlungen. Dann hat er NAFTA aufgekündigt. Dann hat er den Handelskrieg mit China und Europa vom Zaun gebrochen. Die Märkte sind vielen Farmern weggebrochen, gerade in China. Die Preise sind eingebrochen, erst bei Schweinefleisch, dann bei Sojabohnen, jetzt auch beim Mais. Das ist genau die quasi Monokultur, die die Farmer von Iowa trifft. Die Preise sind im freien Fall. Die Einkommen sind um 50-75% zurückgegangen, je nachdem, welches Bezugsjahr man nimmt. Das ist einigermaßen aufgefangen worden durch milliardenschwere Subventionen, die die Farmer übrigens gar nicht mögen. Ich darf ihn vielleicht kurz vorstellen, Bill Shipley und seinen Sohn Trevor. Sie wohnen im Nordwesten Iowas. Bill ist 60, sein Sohn ist knapp über 30. Wir haben die beiden getroffen auf ihrem Hof in Nodaway. Das liegt im Nordwesten Iowas. Dieser Hof liegt auf einer Anhöhe. Vom Wohnzimmerfenster aus kann man meilenweit über Maisfelder gucken. Und Bill Shipley sagt, ich mag die Subventionen nicht. Ich bin konkurrenzfähig auf dem internationalen Markt. Ich kann auf dem internationalen Markt bestehen, aber er hat es eben nicht nur mit dem Handelskrieg zu tun, sondern auch mit der Subventionitis bei Konkurrenten rund um den Globus und mit der internationalen Überproduktion. Und deshalb kann er gar nicht anders, als zu dieser ungeliebten Hilfen zurückzugreifen.
I would just soon never get a subsidy for the government. I would like the market to dictate what I get. But no, we're in need of them right now because of our low prices.
Also er braucht die Subventionen, weil er sonst nicht über die Runden kommt. Es ist allerdings nicht nur der Handelskrieg, der den Farmern zu schaffen macht. Donald Trump hat das Gesetz zur Beimengung von Ethanol ins Benzin geändert, um den heimischen Ölmarkt anzukurbeln. Das ging zulasten der Ethanolproduktion. Ethanol wird aus Mais gewonnen und das ist zu einer zweiten Einkommensquelle für die Farmer geworden. Dieses Gesetz geht also voll zu Lasten der Farmer, die im Zeichen des Handelskriegs ihr zweites Einkommen gefunden hatten. Bills Sohn Trevor sagt, Donald Trump ist den Farmern nicht nur im Handelskrieg auf den Wecker gegangen, sie sind auch sauer wegen des Ethanolstreits.
Trump has got on a lot of farmers' nerves with not only the trade war with China, but the other thing that's really frustrated a lot of Iowa farmers is that allows them to not blend as much ethanol as that was mandated through Congress.
Und Frau Bigalke, weil Sie nach der wirtschaftlichen Situation gefragt haben, der Farmer, das alles bedeutet, dass viele Farmer mittlerweile dazu verdienen müssen. Es reicht hinten und vorne nicht mehr. Sie verkaufen Saatgut oder tragen Post aus. Das alles ist nicht mehr dazu angetan, reich zu werden mit der Landwirtschaft.
Das heißt, da gibt es auch gar nicht großartige Hoffnung, dass dieser Deal mit China jetzt großartig was ändern wird. Und es entspricht offensichtlich auch überhaupt gar nicht deren Vision von Weltwirtschaft.
Also es hat, glaube ich, ein bisschen Entspannung gegeben. Es ist das NAFTA-2-Abkommen, das USMCA-Abkommen unterzeichnet worden, das Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada, das diesen NAFTA-Vertrag abgelöst hat. Vergangene Woche ist auch das sogenannte Phase-1-Abkommen mit China unterzeichnet worden. Es sieht so aus, als ob sich die Lage ein bisschen entspannen würde. China ist auf die Importe aus den USA und aus Iowa angewiesen, vor allem beim Schweinefleisch. Es hat eine schwere Schweinepest in China gegeben. Trotzdem bleibt der Handel unsicher, denn die Zölle sind nach wie vor in Kraft. Dieses Phase-1-Abkommen kann sofort wieder zurückgenommen werden, wenn China sich nicht an die Bedingungen hält. Dann kann es auch übrigens zu neuen Zöllen kommen, die jetzt erstmal abgewendet worden sind. Aber China hat zugesagt, landwirtschaftliche Produkte im Wert von über 40 Milliarden Dollar zu kaufen. Das verspricht den Landwirten etwas Entlastung und sie setzen auf die Hoffnung, die sie immer wieder äußern, dass man mit Donald Trump besser aus der Krise mit China herauskommt, als man hineingegangen ist.
Trotzdem, Sie haben es eben schon angedeutet, sind Sie enttäuscht von Donald Trump und würden aber trotzdem nicht die Demokraten wählen. Die scheinen nicht davon zu profitieren.
Völlig ausgeschlossen. Sie können nicht auf die Farmer setzen. Die Farmer sind nicht ihre Klientel. Bei den Wahlveranstaltungen der Demokraten sieht man kaum Farmer. Sie sind strukturkonservativ. Sie haben immer republikanisch gewählt. Sie werden weiter republikanisch wählen, selbst wenn es Kritik an Donald Trump gibt, wegen des Handels, wegen des Ethanols. Die Demokraten sind eine eher urbane Partei, eine Partei, die sich sehr stark um die Minderheiten kümmert, eine Partei der Diversität, eine Partei, die in Bewegung ist, auf dem Weg zu einer quasi sozialliberalen Partei. Das ist nicht die Partei der Traditionen, des festgefügten Weltbildes, des konservativen Weltbildes. Die Republikaner sind ganz anders, besonders in ländlichen Gebieten, fest verwurzelt. Die Kritik an Donald Trump wird sich nicht zeigen an mehr Stimmen für Demokraten in ländlichen Gebieten, sondern man geht davon aus, dass sie sich allenfalls zeigen wird an weniger Stimmen für Donald Trump. Das heißt, etliche Farmer, davon ist auszugehen, werden zu Hause bleiben, weil sie eben doch sauer sind auf ihn.
Vielen Dank, Thilo Kössler, für diese Einschätzung aus Washington. Der Verlauf der Vorwahlen, der wird uns in der Zukunft in der Weltzeit natürlich auch weiterhin beschäftigen. Ein anderer Dauerbrenner ist hier aber morgen erst einmal wieder an der Reihe, der Brexit. Nämlich ab Februar ist er Realität und die britische Regierung will an alte Empire-Zeiten anknüpfen. Und wir fragen, wie das gelingen soll. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.